Vater im Himmel, rede du und gib uns Ohren zu hören und ein Herz, das aufnimmt, was du zu sagen hast. Amen. Im Glaubensbekenntnis haben wir es gerade schon gesprochen und manchmal mag das vielleicht verwirren. Gelitten unter Pontius Pilatus. Und da kommt plötzlich ein Name vor in Zeit und Geschichte. Aber das ist gut so. Wir haben gerade gesungen zwischen Himmel und Erde. Und es gibt einen Ort, wo der Himmel die Erde berührt. Und wir wissen auch, wann das passiert ist. Und dem wollen wir heute Morgen ein bisschen nachgehen. Und es geht, wie gesagt, um diese Dornenkrone. Und ich möchte lesen aus Johannes 19, die Verse 2 bis 5. Ich lese aus der Neues Leben Übersetzung. Wer mitlesen mag, gerne. Und sonst darf ich euch einfach bitten, aufzustehen. Also ich lese Johannes 19, die Verse 1 bis 5. Daraufhin ließ Pilatus Jesus auspeitschen. Die Soldaten flochten eine Krone aus langen Dornenzweigen, setzten sie ihm auf den Kopf und legten ihm ein purpurfarbenes Gewand um. Dann spotteten sie: Sei gegrüßt, du König der Juden. Und sie schlugen ihn mit den Fäusten. Pilatus ging wieder hinaus und sagte zu den Leuten: Ich lasse ihn jetzt zu euch hinausbringen, damit ihr wisst, dass ich keine Schuld an ihm finden kann. Dann kam Jesus heraus, er trug die Dornenkrone und das Purpurgewand und Pilatus sagte: Hier ist er, der Mensch. Dein Wort, Herr, ist unseres Fußes Leuchten, ein Licht auf unserem Weg. Amen. Und ihr dürft gerne mit Halleluja antworten. Das ist das einzige Mal, wo man im evangelischen Gottesdienst Halleluja reinschreien darf. Gell? Ja. Okay. Entschuldigung. Tja, Dornenkrone. Warum wird diese Dornenkrone erwähnt? Sie wird bei allen Evangelien erwähnt, außer bei Lukas. Lukas erwähnt sie nicht, aber alle anderen erwähnen diese Dornenkrone. Nun, unsere westliche Bildung ist geprägt von exakten Definitionen, genauen Begriffen. Und wenn man wissen will, wie etwas genau heißt oder wenn was bedeuten soll oder was bedeuten soll oder wie ist das jetzt, wieso ist das wichtig, da kann ich das Lexikon aufschlagen und dann habe ich eine genaue Begrifflichkeit. Dann kann ich das vielleicht verstehen oder nicht. Manchmal sind so Lexika-Einträge eh ein bisschen schwierig. Gell? Versteht man genauso viel wie vorher. Aber in der Bibel findet man sowas nicht. Also manchmal hätte man es ja gern. Also Jesus, was meinst du jetzt genau mit dem und dem? Ja. Gib mir so einen Lexikon-Eintrag, das wäre super. Also, dann weiß ich ganz genau, was das ist. Aber Gott gibt uns meistens was anderes mit. Und das ist faszinierend. Wenn Gott möchte, dass wir etwas verankert haben in unserem Leben, in unserem Gedächtnis oder dass etwas unseren Alltag prägt, dann gibt er uns gewisse Bilder mit oder Begriffe, die zu ganz wichtigen Begebenheiten vorkommen. Und sie kommen meistens quer durch die Bibel vor. Bilder, die etwas aufdecken, Bilder, die auf etwas hinweisen und eben meistens verknüpft sind mit speziellen Situationen und sie tauchen in der ganzen Bibel immer wieder auf. So, also, was hat es auf sich mit dieser Dornenkrone? Dornen und Disteln. Wo tauchen sie zum ersten Mal auf? Das ist keine rhetorische Frage. Genesis, bei Adam. Sündenfall. Aha. Genesis 3, beim Sündenfall. Da, wo Gott anfängt zu sprechen. Kapitel 3, 17 bis 19. Deinetwegen sei der Acker verflucht. Um dich von ihm zu ernähren, musst du dich lebenslang mühen. Jetzt könnte man sagen, danke Adam, super. Ne? Dornen und Disteln werden dort wachsen, doch er bietet dir auch Frucht. Mit Schweiß wirst du dein Brot verdienen, bis du zurückkehrst zur Erde, von der du genommen bist. Denn Staub bist du und zu Staub musst du werden. Wir wissen, vorher waren sie im Garten. Garten der Freude, ein Garten der Wonne, des Wohlgefallens, des Vergnügens, des Genusses. Das heißt Eden übrigens, ja, das bedeutet Eden. Tja, der hat sich in Dornen und Disteln verwandelt. Das, was vorher geschenkt war, musste plötzlich mühsam erarbeitet werden. Ja, Dornen und Disteln, merken wir, es hat also etwas mit der Rebellion des Menschen gegen Gott zu tun, dass er sich auflehnt gegen Gott. Dornen und Disteln stehen für Fluch, Mühe, Strafe und auch Zerfall. In Jeremia 12, 13 lesen wir das. Sie haben Weizen gesät und Dornen geerntet. Sie haben sich geplagt ohne Erfolg. Nun stehen sie enttäuscht vor ihren Erträgen und vor der Glut des Zornes des Herrn. Finden wir auch in Hebräer 6 nochmal. Oder 2. Samuel 23. Doch wer von Gott nichts wissen will, ist wie ein abgestorbenes Dorngestrüpp, entwurzelt und vom Wind verweht. Mit bloßen Händen fest ist niemand dran. Dornen und Disteln stehen also im Zusammenhang mit dem Sündenfall. Für Fluch, Mühsal und Strafe. Dafür, dass das menschliche Herz sagt, Gott, ich weiß es besser. Ich mache so, wie ich will. Ich will selber bestimmen, Gott sein. Tja, letztlich steht es für den Menschen, der sich von Gott abgewendet hat. Und es ist irgendwie ein extremes Bild. Gell? Überall sticht's. Da ist nicht viel dabei, wo du sagst, das hängen wir als Schmuck in die Stube. Im Gegenteil. Jesus vergleicht dann auch das menschliche Herz mit einem Ackerboden. Andere Menschen entsprechen der Saat, die unter Dornen und Disteln fällt. Wahrscheinlich kennen wir das Gleichnis. Und dann kommt es wieder vor und sagt, Dornen und Disteln, das sind die Dinge, die Gottes Wort ersticken. Die Sorgen des Alltags. Die Verlockungen des Reichtums wird Oberhand gewinnen und ersticken das Wort. Aber wenn Fluch in Zusammenhang mit Dornen gebracht wird, dann doch logischerweise auch irgendwie Gottes Heilshandeln, oder? Wenn Gott den Menschen herausrettet und wieder zu sich zieht. Mit Gottes Heilshandeln und Segen. Ja, und deswegen treffen wir auch einen Dornbusch an im Buch Exodus. Ja, logisch, weil das Buch Exodus ist das Buch der Erlösung. Da zeigt uns Gott, wie er Rettung versteht, wie er Rettung schafft, wie er herausrettet. Tja, und in ihm wird, in diesem Buch wird erklärt, wie Gottes Heilshandeln an uns Menschen aussieht. Und da finden wir diesen Dornbusch, diesmal in Flammen. Exodus 3, Verse 1, folgende: Mose aber weidete die Herde Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters von Midian, und trieb die Herde über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch, und er sah hin und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Ein gewaltiges Bild. Ja? Irgendwie Gestrüpp. Und der brennt. Und du merkst, es kann nicht der Busch sein, der da brennt. Weil sonst war es ein kleines Strohfeuer und es wäre erledigt. Weil der Busch nicht das Feuer speist, sondern Gott selber. Und das Bild ist klar. Wo Gott im Menschen wohnt, lebt dieser nicht aus eigener Kraft. Erlösung heißt eben auch, anders leben können, weil man von Gott bewohnt ist. Ja, vielleicht sieht es nach außen irgendwie so aus. Und dennoch ist was möglich, wenn Gott so ein altes Gestrüpp bewohnt und lebendig macht. Ein Dornbusch für sich bewirkt nichts. Aber wenn man die Lebenskraft von Gott bekommt, dann sieht es anders aus. Hier werden die Dornen und Disteln ja noch nicht weggenommen. Das hat mich beschäftigt. Ja, irgendwie hätte Gott sagen können, okay, nimm es gleich schon weg. Aber das tut er nicht. Aber Gott beginnt seinen Weg des Heils und des Heilwerdens mit diesem Dorngestrüpp genannt Mensch. Und deswegen landen wir bei der Dornenkrone. Es sollte uns nicht mehr wundern, dass wir bei der Kreuzigung diese Dornenkrone antreffen. Jesus trägt den Fluch buchstäblich als Krone. Das, was aufreißt, kaputt macht, zerstört, nimmt Jesus auf sich. Der erste Mensch, der Adam, brachte durch sein Nichthören auf Gott Dornen und Disteln in diese Welt. Der zweite Adam trug sie, weil er gehorsam war, in den Tod, damit mich dieser Fluch nicht mehr trifft. Und es ist ja hier so tiefsinnig, wie wir das gelesen haben. Seht, sagt Pilatus, seht den Menschen. Da kommt man tiefsinnig werden drüber. Mit einer Dornenkrone, Purpurmantel. Seht den Menschen. Der König aller Könige trägt eine Dornenkrone. Aber in diesem Zusammenhang finden wir auch ein Plakat. Es ist kein Werbeplakat. Es ist auch kein, es ist mehr ein Infoplakat. Und die Säule, das ist keine gewöhnliche Werbesäule, es ist das Kreuz. Pilatus lässt diese Infotafel anbringen, dreisprachig, damit alle, die in Jerusalem und Umgebung leben, es lesen können. Hebräisch, Griechisch und Latein. Johannes 19, 13 folgende. Pilatus nahm auf dem Richterstuhl Platz. Es war der Rüsttag in der Passafestzeit und es war inzwischen etwa 12 Uhr mittags. Pilatus sagte zu den Juden, seht da, euer König. Doch sie schrien, weg mit ihm, lasst ihn kreuzigen. Euren König soll ich kreuzigen lassen, fragte Pilatus. Wir haben keinen König außer dem Kaiser, antworteten die führenden Priester. Was für Antwort. Da gab Pilatus ihrer Forderung nach und befahl, Jesus zu kreuzigen. Jesus wurde abgeführt und er trug sein Kreuz selbst aus der Stadt hinaus zu der sogenannten Schädelstätte. Auf Hebräisch heißt sie Golgatha. Und dort kreuzigte man ihn mit zwei anderen, einen auf jeder Seite und Jesus hing in der Mitte. Pilatus ließ ein Schild am Kreuz anbringen. Die Aufschrift hieß Jesus von Nazareth, König der Juden. Dieses Schild wurde von vielen gelesen, denn der Ort, an dem Jesus gekreuzigt wurde, war ganz in der Nähe der Stadt und die Aufschrift war auf Hebräisch, Lateinisch und Griechisch verfasst. Die Hohepriester des Volkes erhoben Einspruch, es darf nicht heißen König der Juden. Sagten sie zu Pilatus, schreibt, dieser Mann hat behauptet, ich bin der König der Juden. Pilatus erwiderte, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Was hat es auf sich mit dem Plakat und der Dornenkrone? Eigentlich steht ja die Anklageschrift da, das Verbrechen. Tja, und da steht Jesus von Nazareth, König der Juden. Jesus, ja, das ist richtig, das ist sein Name. Gott hat gesagt, so soll er heißen. Das bedeutet, Gott ist Heil, Heiland, Rettung. Von Nazareth, naja. Sein, wie soll ich sagen, sein Heimatort war Bethlehem. Aber er ist in Nazareth aufgewachsen. Aber eigentlich heißt es hier der Nazarener. Und auf Hebräisch ist Neser, das bedeutet schlicht und einfach Spross. Und das lesen wir in Jesaja 11. Aus dem Stumpf Isai wird ein Spross hervorgehen, ein Neser. Ja, und deswegen haben die, die Jesus nachfolgen, noch immer die Nosrim, die Sprösslinge, die, die zu diesem Spross gehören. Ja, stimmt schon. Er kommt aus der Abstammung von David und ist der Spross, von dem Jesaja schon gesagt hat, er wird kommen. König der Juden. Nun, der Letzte, der diesen Titel trug, war ein gewisser Herodes der Große. Der hatte den Titel offiziell von Rom, vom Kaiser. Danach hatte diesen Titel niemand mehr, bis auf Jesus. Tja, Herodes war der falsche König. Der hatte ihn zwar offiziell den Titel, aber der richtige König ist Jesus. Und es scheint fast, dass das, was Gott wichtig ist, lässt er aufschreiben. Ja. Das muss man nicht vergessen, so lässt er aufschreiben. Tja, wieso regen sich die Hohepriester auf? Vielleicht zwei Gründe. Das eine, sie möchten, dass es aus Gotteslästerung ausschaut. Sie möchten, dass es wie eine Behauptung ausschaut. Jesus ist es nicht, was da steht. Er behauptet es nur. Aber das zweite ist vielleicht brisanter. Wir kennen die Abkürzung auf Lateinisch. Inri. Die griechische Abkürzung für Jesus von Nazareth, König der Juden, kennen wir weniger. Das ist INBI, ja, Jesus, o Nazaraios, o Basileios, ton Judai und INBI. Tja, und die Abkürzung auf Hebräisch, da wird es richtig brisant. Das ist nämlich der heilige Name Gottes höchstpersönlich. Jeshua, Jod, Hanosri, der Spross, Jod, Hey, der König, der Melech, Ha-Jehudim, der Juden. Jod, Hey, Waf, Hey. Und es kann ja nicht sein, dass das da steht und der noch eine Dornenkrone trägt. Und Gott sagt doch, ganz genau, der ist es. Höchstpersönlich. Was da steht, ist der Name, mit dem Gott den Bund mit dem Volk eingeht. Was für eine größere Wahrheit gibt es noch? Keine. Hier hängt der Mann, der den Namen trägt, der über allen Namen steht. Hier geht Gott auf ganz eigene, neue Weise einen Bund mit uns Menschen ein. Und das lesen Sie in allen bekannten Sprachen im Römischen Reich. Jeden sichtbar. Der Mann mit der Dornenkrone ist nicht irgendwer. Der Mann mit der Dornenkrone ist nicht irgendwer. Tja, und darum gibt es in der Bibel auch noch einen Ausblick. Das weiß ja, oder? Wenn etwas wichtig ist, da kommt es am Anfang vor und ganz am Schluss auch. Tja, Hesekiel 28. Vers 24. Die Vision in die letzte Zeit hinein. Dann droht dem Haus Israel kein stechender Dorn und kein schmerzender Stachel mehr. Von seinen schadenfreudigen Nachbarvölkern ringsum. Daran wird man erkennen, dass ich der Herr, der Gott bin. Auch in Jesaja lesen wir das. Sucht den Herrn, solange er sich finden lässt. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Meine Gedanken sind nicht wie eure Gedanken und eure Wege sind nicht wie meine Wege, spricht der Herr. Denn so hoch der Himmel über die Erde ist, so weit reichen meine Gedanken über alles hinaus, was ihr euch denkt und meine Möglichkeiten über alles, was für euch machbar ist. voll Freude zieht ihr in die Freiheit aus, kehrt heim mit sicherem Geleit. Berge und Hügel brechen in Jubel aus, wenn sie euch sehen. Beifall klatschen die Bäume im Feld. Statt Dornsträucher schießt Wacholder auf. Statt Brennnesseln sprießen Myrten. Das wird zum Ruhm des Herrn sein. Ein Denkmal für alle Zeiten. Dornen und Disteln. Jesus trägt sie als Krone. Nimmt sie weg, sodass ich den Fluch nicht tragen muss. Was für ein Geschenk. Gegenstände der Passion. Es lohnt sich immer, darüber nachzudenken. Und wenn ihr Zeit habt, gibt noch viele solche Gegenstände. 30 Silberlinge, eine Wasserschüssel des Pilatus, eine Peitsche, ein Kreuz. Und. Aber es gibt auch Gegenstände vom Ostermorgen, nämlich ein leeres Grab, ein weggewälzter Stein. Auch über diese Dinge lohnt es sich in der Passionszeit nachzudenken. Es sind Bilder, die Gott tief verankert in seinem Wort und uns mitgeben will für ein Leben mit ihm. Wir wollen Antworten darauf, mit einem alten Kirchenlied. Und ich mag es sehr, Gott ist gegenwärtig. Ich weiß nicht genau, welche drei Strophen ihr ausgesucht habt. Wir lassen uns einfach mitnehmen.